Hallöchen allerseits, es ist wieder soweit. Die tägliche, na, die wöchentliche Dosis Fußball-Bundesliga haben wir wieder für euch. Und auch Grüße an dich, mein Lieber.
Ja, auch von mir ein nettes Hallöchen in die Runde.
Auch gut.
Und wollen wir hier diesmal, glaube ich, gar nicht lange rumschnacken. Wenn wir sagen, es sind unfassbar viele Tore gefallen in der Bundesliga. Weiß nicht, hast du eine Zahl dazu? Hast du sogar eine Zahl, du hast kurz mal nachgezählt, weiß ich natürlich nicht. Aber auf
Lass
jeden
mich vorher
Fall.
noch, pass auf, ich mache das richtig professionell. Lass mich vorher noch eine andere Info raushauen für nächste Woche. Und dann
Okay.
können wir über den neuen Spieltag sprechen.
Alles klar.
Schau mal, für eure Info, nächste Woche haben wir eine englische Woche. Das heißt, dass am 15. und 16.12. ebenfalls ein Bundesligaspieltag ist. Das wäre dann der 12., meine ich. Das heißt für uns und auch für euch, dass wir nächste Woche zwei Podcasts aufnehmen werden. Einen Anfang der Woche, logischerweise. Wahrscheinlich irgendwie Montag. Und den anderen dann Ende der Woche. Donnerstag oder Freitag. Mal sehen. Nur, dass ihr schon
Ja.
mal Bescheid wisst. Nächste Woche doppelte Dosis von uns.
Das ist richtig, ja. Ist noch nicht ganz täglich, aber wir nähern uns.
Also richtig. Erzählt. Sagen wir, 33 Tore sind am letzten Spieltag gefallen. 4,
Schön.
7, 10, 16, 18, 22,
Das ist ordentlich.
24, 26, 28. 33 Tore sind gefallen, ja. Also richtig. Da
Das
bin ich ja mal
mindert meine
gespannt.
Chancen im Torspiel erheblich, würde ich kurz dazu sagen.
Ich kann mich tatsächlich auch an viele potenzielle Tore fürs Torspiel erinnern.
Es war gar nicht so, elfmetermäßig war, glaube ich, diesmal nicht so viel.
Nee, es ist richtig.
Scheiße.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Naja.
Ja, wollen wir gleich mal
Lass mal.
starten
Ja.
mit dem Freitagabend, dem Berliner Derby. Man kann ja sagen, relativ schwacher Beginn, bis dann Robert Andrich das Spiel komplett auf den Kopf stellt. Erstmal fangen wir mal von vorne an. Die Berliner haben, die Hertha hat 3-1 gegen Union zu Hause gewonnen. Nach 1-0 Rückstand. Ja, es war wirklich die erste halbe Stunde, ja, wie sage ich so schön, durchwachsen. Dann kam aber wahrscheinlich die Szene des Spiels, in der Robert Andrich das Bein beziehungsweise den Fuß auf Gesichtshöhe von Toussaint hatte, meine ich. Ist das richtig?
Ja.
Glaub schon. Und dann meiner Meinung nach auch zu Recht mit Rot vom Platz geflogen ist. Was dann daraus folgte, war eine, ja, ein Einigeln, ein Mauern der Berlin, der Unioner. Und eine dominantere Hertha, die dann auch dank Bruno Labbadias Einwechslung von Piontek und Dilrosun ja, zum Sieg gekommen sind. Oder nicht?
Ja, also auf jeden Fall finde ich spielentscheidend natürlich die rote Karte, auch wie du es auch schon gesagt hast, auch völlig zu Recht. Da gab es, glaube ich, weil er, weiß nicht, hat er nicht so richtig mitgerechnet. Er war doch ein bisschen entsetzt, dass er dann die rote Karte gesehen hat, aber für mich war das komplett klar, weil er sieht auch den Gegenspieler, der hat in der Höhe, der Fuß hat gar nichts verloren. Ja, und danach kam auch wirklich von Union sehr, sehr wenig. Sie haben dann zu zehn nicht wirklich geschafft, für großartige Entlastung zu sorgen. Und dann war es im Grunde wirklich nur noch so eine Frage der Zeit, bis die Hertha es wirklich dann mal schafft, auch daraus dann Kapital zu schlagen. Haben sie dann in der zweiten Halbzeit, haben sie es dann endlich geschafft. Auch Lute dann noch ein bisschen ein paar Einladungen verteilt, was dann ja, den Unioner nicht so sehr gefallen haben dürfte. Aber im Endeffekt dann wirklich zu zehn, die Unioner halt dann einfach der Mann weniger, den hat man dann wirklich über die, waren ja dann wirklich ab der 23. glaube ich 67 Minuten in Unterzahl. Das hat man dann doch schon gemerkt, hinten raus auf jeden Fall.
Ja, dann gibt es noch eine schmerzhafte Nachricht für alle Union-Fans, nämlich Max Kruse hat sich verletzt. Und fehlt wohl auch erstmal auf jeden Fall bis Ende des Jahres.
Ja.
Was er genau hat, kann ich tatsächlich leider nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber ja, das ist ein herber Schlag für die Unioner, muss man ja sagen.
Meine, was vom Muskelfaser im Kopf zu haben.
Muskelfaser im Kopf? Was ist das denn?
vielleicht auch das. Meint im Kopf zu haben, dass es sich um einen Muskelfaserriss handeln würde bei ihm.
Ach so, ja, sag das doch gleich.
Ja, aber Muskelfaser im Kopf finde ich auch nicht schlecht. Aber den hat er vielleicht schon länger, aber gut.
Boah. Das ist möglich. Meinst du, um mal wieder zum Thema zu kommen, dass Loris Karius nächste Woche im Kasten steht?
Habe ich auch schon überlegt, so, aber weiß nicht, ob's. Weil es waren jetzt auch wirklich nicht so ganz grobe Fehler von Luther. Also nicht wirklich was, wo man sagen kann, oh, die Pille rutscht ihm einfach durch die Arme oder sowas, ne? Sondern es war dann eher so, man hätte es vielleicht noch verteidigen können, aber im Endeffekt sah es halt unglücklich aus, ja, bei den Gegentoren. Deswegen glaube ich eigentlich, dass er im Tor stehen bleiben wird.
Das wäre, glaube ich, auch ein ziemlich falsches Zeichen, wenn man ihn dann genau jetzt auf die Bank setzt.
Ja.
Er hat ja vorher auch jetzt nicht so die ganz großen Fehler gehabt. Von daher. Ja, sehen wir ja dann nächste Woche, wer im Kasten der Unioner stand.
Kommen wir zum Samstag.
Yes, sehr gerne.
Da waren bei mir zuerst die Gladbacher in Freiburg zu Gast. Und wusstest du, dass die Gladbacher in Freiburg eine ganz schlechte Bilanz haben?
Das wusste ich noch nicht.
Hast du die parat? Wo im genauen Wortlaut? Weil ich könnte es nur so ungefähr wiedergeben. Das ist wirklich, glaube ich, in den letzten...
Nee, tatsächlich nicht.
7 oder 8 Spielen, also dann wirklich seit 14 oder 15 Jahren in Freiburg nicht gewonnen haben, auch irgendwie nur einen Punkt geholt oder so, auch ganz wenige Tore geschossen, also wirklich katastrophal. Und auch diesmal kommen sie nicht über ein 2-2 hinaus, auch weil die Freiburger, wie ich fand, auch wirklich über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben. Die Gladbacher nicht wirklich viele Ideen hatten. Ja. Die Gladbacher gehen dann zwar 1-0 in Führung, auch mit einem sehenswerten Treffer, war ganz gut rausgespielt, kriegen aber schnell das 1-1. Und dann kurz nach der Halbzeit geht die Heimmannschaft Freiburg in Führung durch Grifo und dann aber direkt quasi im Gegenzug Player mit einem wunderbaren Rechtsschuss von der linken Strafraumecke zum 2-2. Gab es aber noch, also ich glaube, Grifo hatte in der allerletzten Minute, glaube ich, nochmal ein Riesending, was er irgendwie an Pfosten hämmert. Also es hätte auch einen Heimsieg für die Freiburger geben können. Da, glaube ich, hätten sie Gladbach nicht beschweren dürfen. So holen sie wenigstens einen Punkt, weil wir jetzt erfahren haben, einem sehr schwierigen Gegner für die Gladbacher. Demnach, glaube ich, im Endeffekt spielverlaufsmäßig werden sie sagen, komm, nehmen wir mit den Punkt und schauen dann auf das Champions-League-Spiel unter der Woche.
Also ich fand, das war das beste Samstagnachmittagsspiel von den Vieren. Ich meine, war jetzt auch nicht schwer, wenn man die Konkurrenz sich anguckt. Aber ja, die Freiburger haben zweimal Aluminium getroffen. Und dann noch kurz vor dem Verschluss noch so eine Dreifachchance gehabt, die dann aber, meine ich, wegen Abseits zurückgenommen wurde.
Ja, ich glaube, Peter ist auch noch ein Riesending irgendwie da gehabt mit drin.
Ja, also das hätte für Gladbach auch noch anders ausgehen können. Aber ja, du hast ja auch schon angesprochen, dass die Prioritäten zumindest an diesem Wochenende eher darauf lagen, sich nicht zu verletzen und volle Kapelle mit nach Madrid zu nehmen.
Ja.
Von daher kann man mit diesem Punkt wahrscheinlich dann doch einigermaßen gut leben. Man ist immer noch auf 7, punktgleich mit Union, auf 6. Also alles im Lot für die Borussia.
Ja.
Wollen wir weitergehen?
Ja.
Da hätte ich jetzt als nächstes das Kellerduell, 6-Punkte-Spiel zwischen Bielefeld und Mainz, was die Arminia mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Ja, sie haben da tatsächlich die Big Points geholt und das direkte Duell gewonnen und sind damit auch an den Mainzern vorbeigegangen. Sie haben so ein bisschen den VfL Wolfsburg der letzten Wochen gemacht. 2-0 geführt. Die Mainzer waren gar nicht so gefährlich, fand ich. Also klar, sie hatten
Ja.
so ein, zwei gute Chancen, aber jetzt auch nichts, was ein Ortega vor große Probleme stellt. Ja, und dann steht bei mir hier ganz groß auf dem Zettel, dass Bielefeld die Mainzer zurück ins Spiel holt. Ich hab leider dieses Tor nicht mehr vor Augen. Es ist auch unglaublich. Was war denn das?
Das 2:1, meinst du?
Ja, du hast es ja bestimmt, ich
Durch
meine, du bist ja vorbereitet.
Stöger.
Ah, ja, danke. Ja, das hat mir jetzt
Geht,
schon wieder
glaube ich,
geholfen.
mit. Ja. Dann geht der Ball aber, glaube ich, noch an Pfosten. Dann ist außen, ich weiß gar nicht, wer außen an den Ball hat, der dann nochmal rein in die Mitte bringt. Und dann Stöger quasi ein langes Bein macht und den dann noch über die Linie drückt. Aber auch vorher in der Entstehung ein bisschen mehr Zufall als schön rausgespielt.
Aber Zufall ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort, weil die beiden Bielefelder Tore ja auch abgefälscht gewesen
Das
sind.
stimmt auch, ja.
Ja, und mich hat es tatsächlich gefreut, dass der Kollege Doan das 2-0 gemacht hat, weil er mich in den letzten Spielen sehr überzeugt hat und immer offensiv einer der gefährlichsten Spieler der Arminia war.
Ja, das stimmt.
Ja, war auf jeden Fall wichtig, den Sieg zu Hause zu behalten.
Ja, für mich nur ein guter Satz, den der Kommentator abgegangen hat, glaube ich, so im Ende der ersten Hälfte steht 0:2 aus Sicht der Mainzer. Und er meinte, oh, die Mainzer spielen hier als Ständes 0:0. Ja. Da dachte ich mir, ja gut, ja. So viel. Da dachte ich mir, na super. Und dann aber in der zweiten Halbzeit auch mit den Wechseln, die ja dann auch wirklich auch funktioniert haben, hat der Stöger reingebracht, der Jan-Moritz Lichte, auch Koundé, der reinkam und echt gutes Spiel danach gemacht hat. Der Kommentator auch, ja gut, vielleicht auch ein bisschen wenig, wenn das Spiel so läuft, vielleicht kann man auch in der ersten Halbzeit dann schon mal ein Zeichen setzen und auswechseln, so vielleicht die Initiative da ein bisschen zu spät ergriffen.
Ja,
Aber gut,
wahrscheinlich.
hinterher ist man natürlich immer schlauer,
Boah.
das ist leider so.
Boah, das aber jetzt.
Ja.
Ja, gutes Schlusswort zum Spiel, würde ich sagen.
Dann, wo machen wir mal weiter? Ich habe jetzt hier Eintracht aus Frankfurt hat Dortmund empfangen
Ja, können wir gerne machen.
und hat 1:1 gespielt. Was ich ja denke, für die Eintracht auf jeden Fall ein super Ergebnis ist, die Dortmunder. Nach der Niederlage letzte Woche gegen Köln, jetzt 1:1 in Frankfurt. Ja, ich glaube, so richtig zufrieden können sie nicht sein. Gerade die erste Halbzeit aber auch wirklich zu schwach von den Dortmundern gegen 1:0 in Rückstand. Ein Tor von Kamada nach einem langen Ball von Hinteregger, wo Emre Can in der Dreier- oder Fünferkette, was auch immer, nicht so richtig Lust hat, irgendwie mit aufzurücken oder als Mitglied der Kette zu funktionieren, sondern er steht halt dann locker mal 4, 5 Meter weiter hinten und hebt das Abseits auf. Ja, also Abstimmungsproblem. Ich glaube sogar, Can war ja länger oder ein paar Wochen irgendwie auch raus, verletzungsmäßig, glaube ich. Deswegen, ich weiß nicht, ob er in dem Spiel das erste Mal dabei war oder unter der Woche oder letzte Woche schon mal. Vielleicht liegt es auch daran, dass da die Abstimmung halt noch nicht ganz da ist. Auf jeden Fall hat er nicht die glücklichste Figur gemacht. Aber in der ersten Halbzeit die Dortmunder viel zu wenig Durchschlagskraft nach vorne, da ging wirklich wenig. In der Halbzeit dann Moukoko eingewechselt worden. Für Dahoud und danach haben die Dortmunder wirklich ein bisschen mehr Dampf gemacht, machen auch den Ausgleich dann in der 56. Spielminute, haben aber danach dann auch irgendwie verpasst, dann wirklich richtig viel Druck zu machen und die Eintracht da wirklich richtig unter Druck zu setzen und dann nochmal großartig Chancen rauszuspielen. Danach, hinten raus war es dann eher so, ja, wenn hier noch einer ein Tor macht, dann ist es wirklich so ein Lucky Punch und wirklich glücklich, aber so geht das 1:1 dann, glaube ich, echt verdient durch.
Ja, es war nicht allzu schön, sich anzugucken. Gab jetzt nicht die ganz großen Chancen. Also bei der Eintracht in der zweiten Halbzeit, glaube ich, so gar keine. Die Dortmunder hatten zweimal mit Sancho relativ knapp das Tor verfehlt. Ja, aber man muss auch sagen, dieser Moukoko hat die komplette Frankfurter Abwehr so schwindelig gespielt, also auch ohne Ball. Der hat jedem Spieler, egal gegen wen er da gespielt hat, so viel Meter abgenommen. Also da hat man dann den Altersunterschied dann doch gemerkt, dass die erfahreneren Verteidiger der Eintracht dann doch ein paar Geschwindigkeitsdefizite haben im Vergleich zu dem, ja, zu dem Tini auf Dortmunder Seite. Ja, aber verdientes 1-1. Das Spielniveau hat sich dem Platzniveau angepasst, der auch in einem ziemlich schlechten Zustand. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein zu dem Spiel. Deshalb würde ich, wenn du nichts mehr hast, zum nächsten Spiel kommen.
Ja, können wir gerne machen.
Was bei mir der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg ist.
Yes.
Es war ein 2:2 Unentschieden, das dritte an diesem Samstag. Statistisch gesehen haben die Wolfsburger eher den Sieg verdient gehabt. 16:6 Torschüsse und 61:39% Ballbesitz. Aber die Kölner haben defensiv zu gut gespielt, als dass der VfL meiner Meinung nach den Sieg dann verdient gehabt hätte, weil sie ihrerseits nämlich defensiv unfassbar viel große Lücken hatten. Bei beiden Toren waren sowohl die Außenverteidigerposition relativ spärlich besetzt, als auch die Manndeckung im Strafraum war quasi nicht existent.
Ja.
Ja, hinten raus muss man aber auch sagen, dass der FC da noch ein bisschen Glück hatte, dass die Wolfsburger dann das ein oder andere liegen gelassen haben. Aber ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen kann man das Unentschieden als gerecht sehen.
Ja. Ich denke auch, ich glaube, die Kölner sind auch nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Letzte Woche Dortmund geschlagen, jetzt unentschieden gegen einen Aspiranten auf die internationalen Plätze. Demnach ja, geht es ein bisschen bergauf mit dem ersten FC Köln. Ne?
Es wurde ja auch mal Zeit.
Ja,
Man munkelte ja schon von
das
der
stimmt.
Karnevalsliga nächste Saison in der Liga 2, wenn Köln und Mainz weiter so gespielt hätten. Und
Ja.
Düsseldorf ja auch dann noch da unten drin ist. Von daher blickt man doch eher in eine bessere Zukunft als vor 4, 5 Wochen hier in Köln.
Ja, dann machen wir weiter mit dem Topspiel.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, mal wieder ein gutes Topspiel. Bayern Leipzig endet 3:3 und hat auch wirklich vieles gehabt, was man gerne nicht so beim Topspiel erwartet, war gutes Tempo drin, wie ich fand. Die Leipziger wirklich ein super Gegner für die Münchner gewesen. Fast sogar. Ja, doch, ich fand es unterschiedlich, geht am Ende doch schon so gerecht, weil ich glaube, Münchner auch sehr zufrieden damit gewesen dann. Einfach aufgrund der ganzen Tabellenkonstellation her, dass sie die Führung verteidigen und so weiter. Glaube ich, konnten sie ganz gut damit leben. Die Leipziger auch, wie die Gladbacher ähnlich mit Blick auf jetzt unter der Woche Champions League und so weiter, beim Tabellenführer unentschieden gespielt. Gehen sie so auch mit, glaube ich, konform. Und ja. Leipziger sehr hoch angelaufen, die Münchner haben da wirklich die gut unter Druck gesetzt, haben bei Ballgewinn immer wieder schnell, ich glaube, der Forster war hinterher auch im Interview gesagt, wir wollten schnell hinter die Kette kommen und so weiter, haben es auch wirklich in der ersten Halbzeit, fand ich, sehr gut gelöst. Zweite Halbzeit kam mir da noch ein bisschen zu wenig nach vorne von den Leipzigern, gerade hinten raus in den letzten 30 Minuten, fand ich, hätten sie öfter nochmal vielleicht Nadelstiche setzen sollen, dann hätte es vielleicht auch für den Sieg in München gereicht. So dann leider nicht. Und dann ist es Thomas Müller, der den Ausgleich macht in der 75. Spielminute. Vorher gehen die Leipziger mit 1-0 in Führung, dann das 1-1 durch Jamal Musiala, der vorher eingewechselt worden ist. Der 17-Jährige auf Seiten der Münchner für Javi Martinez, der, glaube ich, sich an der Leiste verletzt hatte oder Leistenprobleme hatte während des Spiels. Kurz darauf dann in München tatsächlich auch 2-1 in Führung gegangen, kriegen aber direkt auch quasi im Gegenzug das 2-2 und dann nach der Halbzeit durch einen völlig blanken und vergessenen Forsberg in der Mitte die 3-2-Führung für die Leipziger, ehe dann Thomas Müller, wie eben schon gesagt, ausgleichen konnte. Demnach, wie ich es finde, eine gerechte Punkteteilung im Endeffekt. Auch was Torschüsse angeht, relativ ausgeglichen. Die Leipziger hat sich auch 4 Kilometer mehr gelaufen als die Münchner. Und Zweikampfquote geht eben knapp an die Leipziger. Ballbesitz ist natürlich die Münchner wieder deutlich mehr mit 61%. 10-2 Ecken auch für die Bayern. Aber wirklich viel hochkarätige Chancen, die da auf den Sieg der Münchner noch hätten irgendwie hindeuten sollen, gab es jetzt auch nicht. Demnach gerechte Punkteteilung, denke ich.
Da war sie ja endlich. Ich habe schon drauf gewartet, wann denn die Laufstatistik des Spieltags kommt. Aber im Topspiel war sie. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass Emil Forsberg ein Kopfballtor macht gegen Jerome Boateng und Niklas Süle, hätte ich wahrscheinlich auch lauthals gelacht. Aber ja, mit so viel Platz ist klar, dass ein Forsberg den Ball dann aus 5 Metern halt reinmacht. Wusstest du, dass RB Leipzig das einzige Team ist, gegen das Hansi Flick noch nicht gewonnen hat in der Bundesliga?
Nee, ist noch nicht bekannt.
Na, dann weißt du es jetzt.
Ja, sie haben sich ja wirklich, glaube ich, in den letzten Partien immer auf so ein Unentschieden geeinigt. Ne, das ist, glaube ich, Bayern-Leipzig.
In München dann auch relativ torlos meistens. Also zumindest von Leipziger Seite.
Ja.
Aber ja, es war mal wieder ein Topspiel, was den Namen auch gerecht geworden ist. So als neutraler Zuschauer hatte man da schon ziemlich viel Spaß dabei. wenn man gesehen hat, wie luftig die Bayern verteidigt haben gegen meiner Meinung nach einen der stärksten Angriffe in Europa sogar. Aber ja, Kingsley Coman, alle 3 Tore vorbereitet. Auch starke Leistung von ihm. Er blüht jetzt auch auf, wenn man ihm mit einem Leroy Sané und Douglas Costa ein bisschen Konkurrenz vor die Nase setzt. Scheint gefruchtet zu haben, dass Coman zu Höchstleistungen aufläuft langsam. Ja, schöner Samstagabendabschluss des
Das stimmt.
Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir zum Sonntag.
Ja.
Und kommen wahrscheinlich dann auch zu der Szene des Spieltags. Erstmal, das Spiel war Bremen gegen den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter haben völlig verdient 2-1 gewonnen. Die Bremer haben ziemlich offensiv und stark angefangen, aber dann auch so stark, wie sie angefangen haben, so stark haben sie dann auch nachgelassen. Zumindest offensiv gesehen. Der VfB hat sich das ein bisschen angeguckt und haben dann ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Sind dann durch einen Elfmeter, durch Wammann gegen Tuka in Führung gegangen. Auch völlig zu Recht der Elfmeter. Waren die Stuttgarter einfach die überlegene Mannschaft, die bessere Mannschaft. Statistisch gesehen alles ausgeglichen tatsächlich. Aber bevor ich hier wieder unfassbar weit abschweife, würde ich sagen, kommen wir doch einfach gleich zum 2-0 der Stuttgarter, wo ich quasi stehen geblieben bin. Denn da ist was sehr Kurioses. Ja, kurios weiß ich nicht, aber was sehr umstritten ist, zumindest von Bremer Seite passiert. Wie sieht's aus? Kannst du das Tor aus dem Kopf kommentieren? Oder?
So ähnlich. Ich glaube,
so ähnlich.
Pass.
Ja.
Von Toprak auf Pavlenka, ich weiß nicht ganz genau. Oder auf jeden Fall gehen beide, so ein hoher Ball, gehen beide zum Ball. Pavlenka ist so 17, 18 Meter vor dem Tor. Und ja, die Absprache ist einfach nicht da, wer jetzt an den Ball gehen soll. Keiner weiß so richtig, denn Bamangituka riecht das schon vorher, sprintet dazwischen, Lux den Ball ab und läuft dann komplett alleine aufs leere, blanke Tor zu. Die beiden bleiben natürlich stehen und so, weil das dahinterherrennen lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Und jedenfalls war Mangituka, weiß nicht, er zuerst sieht so aus, als wüsste er nicht recht, war das jetzt ein Foul von mir oder so, als würde der Schiri abpfeifen. So sieht es am Anfang erst aus. Aber dann wird relativ schnell klar, dass er einfach vorm Tor stehen bleibt mit dem Ball, um Zeit zu schinden. Ja? Also er steht einfach vom Ding, also das Spiel läuft noch weiter und er steht da einfach mit dem Ball vor der Torlinie, vorm leeren Tor und wartet halt, bis ein Verteidiger oder der Torwart kommt und dann irgendwann kommen ein paar Flenker dann angerannt und dann schiebt er ihn rein. Und ja, das hat für Unmut auf jeden Fall gesorgt auf der Werder Bremer Seite. Dann hat Davy Selke, glaube ich, so schnell ist er im ganzen Spiel nicht gelaufen. Ja, hat er einen Sprint hingelegt. Ich glaube, er hätte Florian Kohfeldt auch gerne mal während des Spiels gesehen, diesen Sprint. Auf Wamangituka zu und hat erstmal zur Rede gestellt, was das denn eigentlich soll. Ja, eine kurze Kopf-an-Kopf-Szene und dann der Schiedsrichter löst das dann auf und zeigt, glaube ich, zeigt beiden die gelbe Karte tatsächlich.
Ja.
Ja, hat auch hinterher im Netz für reichlich Aufruhr gesorgt, das Tor, wo viele meinen, ist es jetzt eine Unsportlichkeit oder ist es den Vergleich, den ich dann gelesen hatte, ist der Torwart. Ja, wenn das Spiel hinten raus steht eng, der Torwart nimmt einen Ball an und nimmt ihn halt nicht in die Hand. Sieht man, keine Ahnung, in jedem zweiten Spiel, was irgendwie eng ist, hinten raus, sieht man das, wie der Torwart einfach einen Ball mit dem Fuß annimmt, geht irgendwie an die Seite vom Fünfer oder sowas und wartet halt auf den Stürmer, dass der kommt und nimmt ihn dann erst in die Hand. Ist ja im Grunde jetzt auch nichts groß anderes, ja. Und da redet ja auch keiner von der Unsportlichkeit. Und tatsächlich dann der Schiedsrichter Herr Willenborg hat klar gesagt, das Tor war komplett regelkonform. Für ihn wäre die Unsportlichkeit erst dann eingetreten, wenn er angefangen hätte, irgendwie sich hinzuknien oder sowas, ihn mit dem Kopf über die Linie zu nicken oder so. Ja, dann hätte er dann eine klare Unsportlichkeit gesehen. Hätte das dann auch ahnden müssen mit der gelben Karte und dann hätte tatsächlich das Tor auch nicht gezählt. Ja? Also das wäre dann reiflich dumm gewesen von Herrn Wamangituka. Ich weiß nicht, ob er da über die Regelauslegung so Bescheid wusste oder mal kurz davor war, sich hinzuknien. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, ich muss sagen, für mich eigentlich im erlaubten Bereich und er hat hinterher auch, glaube ich, bei Twitter gesagt, für ihn ging es halt nur darum, in dem engen Spiel Zeit von der Uhr zu nehmen. Ne? Indem er halt den Ball nicht direkt reinschießt, sondern wartet, bis da ein Verteidiger sich begnügt, ihm hinterherzulaufen.
Ja, da ist da einiges gesagt, was ich mir auch angeguckt habe. Und ich finde dieses Torwartbeispiel eigentlich das Beste. Da regt sich ja dann auch keiner auf, dass das irgendwie unsportlich ist oder was weiß ich. Von daher für mich das Tor auch komplett regelkonform. Und auch die gelbe Karte für Selke finde ich okay und auch richtig. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum Wamangituka die gelbe Karte gesehen hat, weil er stand ja da nur und hat sich nicht mal auf irgendeine Diskussion mit Selke eingelassen. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, warum der Angreifer gelb gesehen hat. Aber ja, sonst würde ich auch komplett unterschreiben, Tor regelkonform und korrekt.
Ja, ich meine, Willenborg hat dann noch gesagt, dass beide Spieler quasi Kopf an Kopf stehen und dann hat er einfach beiden gelb gezeigt. Ja.
Ja, im Endeffekt Sicherheitsvariante vom Schiri. ist ja okay. Ja. Das hat sogar ein gewisser Karl-Heinz Rummenigge mal gemacht. Wusstest du das?
Nee, wusste ich auch nicht.
Siehst du mal, ich laufe heute zur Höchstform auf. 81 gegen Brügge in der Champions League, beziehungsweise im Pokal der Landesmeister, wie es damals noch hieß, ist er auch im Torwart vorbeigegangen. Nur er hat den Ball dann hochgenommen und sich auf den Kopf gespielt und dann reingeköpft.
Okay.
Und zu einem Überfluss ist das sogar noch das Tor des Monats geworden.
Tatsächlich, okay. Ja,
tatsächlich.
Ja, ob das Vorbild von Wamangituka war?
Ja, ich weiß, also ich gehe von aus, dass das Tor dann gezählt hat, weil sonst wäre es ja nicht Tor des Monats geworden.
Ja, muss so gewesen sein.
Aber ja, es gab schon einen prominenten Vorgänger von Roman Nitschuka, der sogar noch einen Ticken mehr übertrieben hat mit dem Zeitspiel. Ja, so zurück zum Spiel. Denn dann war kurz vor Schluss noch eine komplett unübersichtliche, kuriose Szene im Stuttgarter Strafraum, als die Bälle dann irgendwann von rechts, von links reingesegelt sind. Lag der Ball dann irgendwie im Netz von Gregor Kobel, denn Davy Selke hat den Anschlusstreffer gemacht, per Kopf. Auch richtig komische Szene, dann Kopfballvorlage von Wolte Made. Also Vorlage, gewollt, ungewollt, weiß ich jetzt nicht. Und dann hat Selke ihn dann mit dem Rücken zum Tor, meine ich sogar, einfach verlängert und dann ging er rein zum Anschluss. Aber dieser kam dann wohl ein bisschen zu spät für die Bremer. Was dann vielleicht noch hätte spannender werden können, wenn es jetzt 5 bis 10 Minuten früher gefallen wäre. Ja, so war es dann nicht, dass dann noch irgendwie mehr Spannung aufgekommen ist. Und VfB konnte das 2-1 dann noch hinten raus über die Zeit bringen.
Ja.
Yes.
Stimmt. Sehr schön. Dann kommen wir zum Sorgenkind der Liga.
Ja. Wie meinst du das jetzt? Spielerisch oder kadertechnisch? Ich meine, es sind ja beide so ein bisschen Sorgenkinder.
Ja, alles. Also komplett Paket. Einmal bitte alles, ja. wenn dann schon richtig, keine halbe Sache. Schalke Leverkusen, Nummer 26. Nummer 26. Schalke ist zum 26. Mal ohne Sieg. Die Werkself nun auf dem zweiten Platz, nachdem sie 3-0 auf Schalke gewonnen haben. Hast du das 1-0 im Kopf irgendwie? Oder hast du da?
Ja, ich hab's im Kopf.
Was sagst du dazu? Regelkonform oder nicht? Ich glaube, es war eine Ecke. Ja. Und danach Dragovic. Schubst, ich finde, es ist schubst, Ciao, wie auch immer man ihn aussprechen mag, junge Verteidiger von Schalke 04. Und dieser im Kopf dann, ich bin gar nicht sicher, oder Schulter, buxiert den Ball ins eigene Tor. Für mich hinterher, wenn ich die Szene sehe, eigentlich klar, dass das eigentlich kein regelkonformer Treffer ist. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Das ist für mich ein ganz klares Foul von Dragovic. Ja. Wäre auch ein bisschen unbeholfen in diesen Zweikampf geht.
Ja.
Von daher hätte sich da eigentlich der berühmte Kölner Keller melden müssen. Und zumindest hätte sich der Schiedsrichter auf dem Feld sich das Tor nochmal angucken müssen, meiner Meinung nach.
Das hätte ich zumindest, ich meine, er kann ja immer noch entscheiden, aber ich finde auch, dass er sich das hätte angucken sollen. Ja,
ja, also es war auch nicht jetzt irgendwie so ein handelsüblicher Zweikampf bei einer Ecke, weil ich meine, das war ja große Hafenrundfahrt im Schalker Strafraum. ein bisschen unglücklich für die Schalker, dass es so angefangen hat.
Ja, aber dann, wie ich fand, konnten sie nicht an gute Minuten, die sie, wie ich fand, auch letzte Woche tatsächlich hatten, konnten sie halt so gar nicht anknüpfen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Gegentreffer so früh halt lag, dass der Schock dann so tief saß, keine Ahnung, aber danach lief halt gar nichts für die Schalke. Da kam, es war, hat wieder alles irgendwie vermissen lassen und man hat nicht wirklich auf dem aufgebaut, was man vielleicht letzte Woche schon so ein bisschen über einige kurze Strecken gezeigt hatte. Da lief nichts und demnach auf jeden Fall der verdiente Sieg auch in der Höhe 3-0. Noch eine unglückliche Szene. Die Schalke haben dann auch einen Elfmeter vergeben durch Skripski. Weiß gar nicht genau, ich glaube in der 72. war es, nachdem es dann 0-2 stand. Da wäre vielleicht dann demnächst noch mal was drin gewesen, einen Punkt noch mitzunehmen irgendwie, aber natürlich, wie es dann in so einer Phase, wo die Schalke gerade drin sind, da geht halt so ein Elfmeter dann auch nicht rein. Ja. Aber ich fand, sie haben sich das Glück auch nicht so erarbeitet in dem Spiel, dass man hätte sagen können, Jungs, ihr habt irgendwie so gefeiert, es war so ein Fight, ja, ihr habt wirklich alles dafür gegeben, irgendwie noch einen Punkt zu holen, so. Demnach wäre es auch nicht verdient gewesen, wenn sie da mit einem 2-2 rausgehen. Demnach, ein verdientes 3-0 und dann sollen sie schon weiter Sorgen machen um die Schalke auf jeden Fall.
Also gefühlt hat er auch nur ein Spieler bei Schalke gearbeitet. Und das war ihr Keeper, der Herr Langer, Michael Langer, der seit 5020 Tagen das erste Mal wieder in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. Beziehungsweise in dem Fall zum zweiten Mal in der Bundesliga. Fand ich, hat dafür ziemlich gut gehalten. Er hat da so ein paar Dinger gefischt. Also an ihm lag es nicht, dass die Schalker da so untergegangen sind. Ja, was haben wir noch gelernt? Lukas hat Radetzky kann nicht nur sprinten, sondern auch Elfmeter halten. was haben wir denn hier noch? Die Leverkusen haben den Bundesliga-Rekord eingestellt oder sogar aufgestellt mit 15 Torschüssen in Halbzeit 1. Und dann fällt das 1-0 halt durch so eine Ecke, durch so ein dummes Ding. Also die Leverkusener haben alles verballert, was man da verballern hätte können an ihren Chancen. Dementsprechend aber auch hochverdient der Sieg, weil Schalke offensiv. Sie hatten zwar, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber tatsächlich hat mich die Zahl überrascht, dass sie so viele Torschüsse hatten. Ich habe nicht so viel wahrgenommen und auch Lukas Radetzky hatte jetzt meiner Meinung nach auch nichts zu tun, bis auf den Elfmeter.
Ja.
Also ja, es wird langsam noch düsterer als düster. Es ist ja schon also, düster. Also.
Es ist eigentlich schon richtig dunkel. Es ist schon die schwarze Nacht.
Also auch so ein Klassiker. Ich habe, während ich angefangen habe, den Satz zu sprechen, ist mir auch gefallen, also komplett dumm ist, dass es da schon seit 8 Monaten düster ist. Aber okay. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Schalker.
Ja.
In einer längeren Form. Dann würde ich sagen, beenden wir doch den Spieltag mit dem Montagabend.
Montagabend, ja.
Die TSG Hoffenheim hatte den FC Augsburg zu Gast. Und sie haben 3-1 gewonnen, die Hoffenheimer. Das war, glaube ich, nach dem München-Spiel der erste Sieg für die TSG.
Ja.
Zumindest in der Bundesliga. Phasenweise haben sie mich auch an die glorreichen Zeiten nach dem Aufstieg erinnert, als sie diesen Hurra-Fußball nach vorne gespielt haben mit den ganzen wer war denn da? Saliovic, Eduardo.
Demba Ba.
Oh ja.
Demba Ba. Ibisevic vorne drin. Wer war der dritte? Oder drei?
Obasi, der auch mal bei Schalke war.
Dido Obasi, ja.
Das hat mich phasenweise daran erinnert. Ganz besonders der Auftakt nach der Halbzeit. Als sie da mal kurz angezogen haben und ja, dann die Augsburger innerhalb von kürzester Zeit von 1-1 auf 3-1 gespielt haben. Das 2-1 sogar 28 Sekunden nach der Halbzeit gefallen durch, war das auch Grilic, der das zweite gemacht hat?
Ja, der hat, glaube ich, wirklich einen Sahnetag erwischt.
Ja, Florian Grilic.
Der hat wirklich auch wirklich ein sehenswerter Treffer, das zweite.
Ja, als sie den da so über Jauve Leo legt und dann schön unten in den Pfosten reindreht. Ja. Alles in allem verdienter Sieg, auch wenn die Anfangsphase ein bisschen schleppend war. Die erste Chance war dann auch das erste Tor nach 17 Minuten.
Ja.
Gleiches gilt dann auch für Augsburg, die dann auch gefühlt mit der ersten Chance dann das Tor gemacht haben durch Caligiuri. Ja, also Hoffenheimer haben dann tatsächlich einfach die 10 Minuten nach der Halbzeit haben ihnen gereicht, um die Punkte zu Hause zu behalten.
Ja. Sicher auch so ein verdienter Heimsieg für die Hoffenheimer.
Ja, yes. Sind wir durch? Oder hast du noch irgendwas zum
Spiel? Nee. Ich glaube, nächstes Mal, ich weiß nicht, ob wir kurz das Tippspiel ansprechen.
Was ist denn für ein
wollen,
Tippspiel?
Hast Hast du den Gesamtpunktestand parat?
Auch den habe ich nicht parat. Eieieiei. Ich bin einfach nicht vorbereitet. Aber ich glaube, ich kann ihn bis zum Ende der Folge habe ich ihn
wieder raus. Sein. Jetzt war ja hinten, da habe ich glaube ich, letztes Spiel war ganz knapp. Und diesem Spieltag, glaube ich, war es ein 5-2. Meine ich. Deswegen, es dürfte jetzt eigentlich wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein.
Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es steht 50-49 für mich.
Aha, so, bin ich wieder dran.
Okay. Ja, nächste Woche wird spannend, wenn wir dann innerhalb von einer Woche, von 7 Tagen quasi 3 Ergebnisse haben. Ja, ich gratuliere dir dazu. Ich habe mich auch des Öfteren gefragt, was mich geritten hat, bei Schalke Leverkusen unentschieden zu tippen.
Vielleicht die guten 25 Minuten in Gladbach.
Ja, das wird so gewesen sein. Ach, Mann. Aber ist okay. Ich gönn's dir, ja.
Ohne.
Ne, so bin ich.
Bleiben wir bei den Schalkern oder wollen wir erst kurz Tore abfrühstücken?
Ne, lass uns einfach bei den Schalkern bleiben.
Bleiben wir bei den Schalkern.
Da wird's jetzt auch sehr kurios. Fangen wir doch mal an mit was habe ich denn hier auf der Liste ganz oben? Ich habe weder die Bisevic ganz oben. Ja. Der nach genau 82 Tagen bei Schalke quasi entlassen wurde. Man hat sich darauf verständigt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man sich darauf verständigt hat oder ob die Schalker gesagt haben, wir lösen den Vertrag zum 31.12. dieses Jahr auf. Was ich persönlich nicht gut finde, dass sie jetzt unbedingt, wo Paciencia ja verletzt ist und der auch jetzt noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist, einem Bundesliga-erfahrenen Stürmer, der quasi für kaum Geld bei ihnen spielt, einfach so vom Hof scheuchen, nur weil er eine Meinungsverschiedenheit im Training mit dem Co-Trainer hat. Das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen anders klären können, wenn es tatsächlich nur daran lag, an dieser Meinungsverschiedenheit mit Naldo. Schneider hat dann auch noch gesagt, dass das beide Seiten haben sich es anders vorgestellt, sowohl weder die Bisevic als auch die Schalker. Klar, die Schalker haben gedacht, wir holen Ibisevic, der schießt uns jetzt da sonst wohin. Und Ibisevic hat wahrscheinlich auch gedacht, dass er auf Schalke ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Aber ja, das war der erste Schritt quasi, den die Schalke.
Ich hätte jetzt weder Ibisevic nicht als irgendeinem Problemprofi in irgendeiner Art irgendwie eingeschätzt. So. Also für mich kam der immer her wie so ein. Weiß nicht, Claudio Pizarro oder sowas, ein sehr umgänglicher Typ eigentlich so, ja. Deswegen ganz schwierig, was da irgendwie, also ich meine, was soll er für andere Ansichten gehabt haben? Weiß nicht, dass er nicht so viel laufen muss oder was? Oder also, was hat ihm jetzt nicht, also weiß ich nicht ganz genau, was oder hat er gedacht, dass er Champions League spielen kann nächstes Jahr oder wie? Also, weiß nicht, da muss ja wirklich gravierende Sachen irgendwie auch so vorgefallen sein oder dass man zu so einem Schritt dann auch tatsächlich in einer Situation, wo er die Stürmer nicht aufgereizt stehen, dann an der Seitenlinie bei den Schalkern, dass man dann wieder die Bisevic einfach den Vertrag auflöst, tatsächlich dann.
Ja, unbedingt. Die Schalker sind ja finanziell auch nicht so gut aufgestellt, wie ich das so mitgekriegt habe. Deshalb verstehe ich es erst recht nicht, warum man dann so einen Spieler gehen lässt. Der tatsächlich auch wahrscheinlich sehr weit unter dem Durchschnitt verdient bei Schalke. Und sie dann wahrscheinlich jetzt auch keinen Nachfolger holen können und somit innerhalb von dieser einen Woche 2 Stürmer quasi verloren haben, weil die Bisevic nicht mehr spielen wird und Paciencia verletzt ist.
Ja.
Lief ein bisschen suboptimal, kann man meinen. Aber das war ja nicht das Einzige, was vorletzte Woche tatsächlich auf Schalke passiert ist.
Das ist richtig, war die gleiche Woche, oder? Also
Das war, glaube ich, alles
Alles
vier in
quasi
der
innerhalb
gleichen
von
Woche.
wenigen Tagen.
Ja.
Und zwar war es dann so, dass der Kaderplaner Michael Reschke, den man tatsächlich erst, glaube ich, vor einem Jahr verpflichtet hatte, dass man sich dann von dem auch getrennt hat innerhalb dieser paar Tage. Einfach aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen über die Zukunft. Boah, weiß nicht, vielleicht hat die Personal einfach nicht gepasst. Außerdem, Nabil Bentaleb wurde, weiß nicht, auch suspendiert oder wird auch für die Schalker nicht mehr auflaufen,
Ja.
weil sie nicht zusammenpassen und da hieß es, glaube ich, sie wollen ihn verkaufen im besten Fall, vielleicht noch Geld verdienen. Spätestens im Sommer 2021 soll er den Verein verlassen. Mal sehen. Und Amin Harit wurde suspendiert. Für, weiß nicht, ungewisse Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man da schon gesagt hat, ob mittlerweile er schon wieder quasi einsteigen
Ja.
durfte.
Ja, heute
Heute
tatsächlich.
tatsächlich.
Ja.
Okay. Ich glaube, dies war aber im Rahmen, weil er wurde in dem Bundesligaspiel nach 39 Minuten ausgewechselt. Und er soll dann danach in der Kabine sich boah, nicht sehr nett verhalten haben. Ich glaube, das war dann wirklich nur so eine Denkpause und es scheint ja dann wirklich eher so eine disziplinarische Maßnahme gewesen sein. Aber Harit wird, glaube ich, für die Schalker schon nochmal auflaufen, beziehungsweise den hat er jetzt nicht komplett abgesägt, sondern das war wirklich nur, glaube ich, eine zeitliche Maßnahme, um ihm zu zeigen, Kollege, kann sich hier gern äußern und so, aber halt in einem Rahmen, wie das angebracht ist. Und ja, also kompletter Tohuwabohu auf, so wie neben dem Platz bei den Schalkern.
Also, unglaublich, was da passiert ist. Michael Reschke hat sich dann auch verabschiedet mit dem Satz: Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, die Klasse zu halten.
Schön. Ja gut,
Also, ich
er ist ja auch
meine,
Kaderplaner, ist ja auch.
genau, er musste es ja
Das
sagen, weil
ist ja geil, ja.
sonst wüsste ja jeder, warum man ihn entlassen hat.
Haut er
Zumindest
ab
dann.
und sagt, ha, Idioten, hab euch nur Scheiße zusammengekauft.
Ja.
Ich spaß in der zweiten Liga. Ich
Das ist
glaube, dann war das
wahrscheinlich.
sein letzter Job, ja.
Aber es haben wahrscheinlich viele Schalker-Fans gedacht, dass es eher so war, wie du es gerade beschrieben hast, als dass, ja, dass die Mannschaft die Qualität hat, das zu schaffen. Ja, es bleibt. Es geht, es hört auch einfach nicht auf um Schalke. Also ich glaube, vielleicht suchen sie einfach noch Nebenschauplätze, damit keiner auf dieser 26, wo wir mittlerweile stehen, rumhackt. Ja, dann würde ich sagen, daran anknüpfen noch ein ja, eher schwieriges Thema, nämlich am letzten Sonntag, also direkt nach der kuriosen Woche der Schalker, hat
Stimmt, ja.
sich Steffen Freund im Doppelpass, Steffen Freund mittlerweile Experte bei RTL Nitro und also bei RTL, ehemals Co-Trainer bei Tottenham. Also er weiß eigentlich schon, von was er spricht.
Hat
Auch
sie gespielt früher, ne? Weil ich hatte ja auch tatsächlich auch
ja, genau.
gespielt früher. Sogar bei Schalke dann auch sogar, ja.
Also weiß er, so im Großen weiß er, von was er spricht. Er hat sich nur unfassbar dumm ausgedrückt. Es ging darum, warum man denn Bentaleb und Harit suspendiert hat. Und da hat Steffen Freund, ich zitiere Steffen Freund, ich will das jetzt nochmal klarstellen, dass das nicht meine Meinung ist, hat über Bentaleb gesagt, er ist einer der besten Spieler im Endeffekt bei Schalke gelandet. Ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, deshalb sind die Sätze so ein bisschen schief. Aber er ist französisch-algerischer Herkunft. Wenn Sie einen Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt, wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist. Also ist an sich schon unfassbar komisches Deutsch, erstmal davon abgesehen. Aber er bezieht sich darauf, dass der Bentaleb ja ein schwieriger Charakter ist aufgrund seiner Herkunft. Das will uns ja Steffen Freund mit dieser Aussage, also ob er das will, weiß ich nicht, aber das nimmt man aus dieser Aussage heraus. Was dann auch vollkommen zu Recht sehr viel Gegenwind bekommen hat. Und noch dazu, es war ja noch nicht mal alles, er hat sich dann auch noch zu Armin Laschet geäußert.
Ich kann sagen, ja.
Das ist auch da, auch er kann das natürlich nicht mit seinen Wurzeln so freuen. Zitat. Da hat er sich darauf bezogen, dass man auf Schalke ja irgendwie Malocher-Mentalität braucht und Charakter und keine Dieven haben möchte, sondern Fußball arbeiten will. So, das wollte er sinngemäß so sagen, aber er hat es halt, es kam nicht so raus, wie er wollte. Sagen wir es mal so.
Ja. Er hat natürlich auch, für einen riesen Aufruhr gesorgt, ja.
Ja, vollkommen zu Recht.
Tatsächlich, ja, zu Recht.
Er hat sich dann auch, er hat sich noch entschuldigt. Und zwar auch genau so, dass es natürlich nicht so gemeint war. Und er hat es tatsächlich über die öffentlichen Medien gehört, dass das rassistisch rübergekommen sei. Und er schiebt auch nach, dass er sich leider so missverständlich ausgedrückt hat.
Ja, aber ich weiß, also weißt du jetzt, was er genau jetzt damit so recht gemeint hat, hat er ja noch nicht so recht gesagt, oder? Also, weil, wie wollte er es, was wollte er denn genau so sagen? Also, ich weiß also ja nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht, was Disziplinlosigkeit mit Herkunft zu tun hat. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass Nabil Bentaleb einfach ein französisch-algerischer Landsmann ist, sondern dass es vielleicht charakterlich, dass er vielleicht charakterlich eher so der Typ ist, der vielleicht auch mal das eine oder andere neben dem Spielfeld macht und jetzt nicht so der pure Arbeiter ist, wie man die Spieler auf Schalke irgendwie so kennt. Also ich finde, das Problem war einfach, dass er die Herkunft damit reingenommen hat.
Ja, es ist ganz komisch. Ich glaube, also ich würde, hätte ihn oder würde ihn jetzt nicht so einschätzen, als er wäre in irgendeiner Form rassistisch.
Nee, das würde ich auch mal so sagen, ja.
Ich glaube, er hat sich tatsächlich einfach in irgendwas hat er sich verrannt da. Und dann kam er aber noch nicht einfach raus. Also er hat es auch anscheinend ja gar nicht gemerkt in der Sendung selber, ne? Weil manchmal sagt man ja so Sätze und sowas, dann fällt einem direkt hinterher auf, oh, das war erstens so nicht gemeint und zweitens muss ich mal ganz schnell in die Gegenrichtung denken, weil sonst gibt es hier einen Shitstorm. Aber er hat es ja anscheinend überhaupt gar nicht gerafft in der Sendung selber, ja? Wie du ja beschrieben hast, dass er es hinterher gemerkt hat durch die. Ja. Also irgendwie hat er da, glaube ich, weiß nicht, einen Blackout gehabt oder sowas oder weiß nicht, weil ich glaube, wäre es ihm aufgefallen tatsächlich, hätte er 10 Minuten später oder sowas, hätte er gesagt, ey Jungs, ich muss gerade mal kurz sagen, wie ich das eben gesagt habe, das wollte ich so überhaupt gar nicht sagen und ich nehme das alles, also das hat ja gar nichts mit der, ich glaube schon, dass er so aufrichtig oder so drauf gewesen wäre oder so drauf ist, dass er das direkt da zurückgerudert hätte und ja, also ganz komisch, wie es dazu kommen konnte.
Also ich kann mir das nur so erklären, dass er sich vor der Sendung Notizen gemacht hat zu den Themen, die besprochen werden. Ja. Und dann hat er sich die halt irgendwie versucht so einzuprägen und da ist er irgendwie durcheinander gekommen. Und dann kam sowas bei raus. Ja. Aber ja, hat er nicht klug gelöst. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so im Endeffekt, wie er es dann gesagt hat, auch ernst gemeint war, beziehungsweise auch gemeint war. Aber ja, das darf ihm tatsächlich, dafür ist er schon auch zu lange im Fernsehen, dass das
nicht. Aber das ist jetzt nicht sein erster Fernsehauftritt auch.
Also. Das ist richtig, ja. ja, auch kurios, es hört nicht auf um Schalke. Dann hätte ich noch einen Funfact für dich. Ich konnte ihn leider nicht einbauen. Ich habe auch keinen passenden zu dieser Folge gefunden. Deshalb muss ich das jetzt mal so plump machen. Wusstest du eigentlich, dass der Fußball, mit dem gespielt wird, dass der Ball mathematisch gesehen eigentlich gar kein Ball ist, beziehungsweise eine Kugel ist? Denn der Ball, wie wir ihn kennen, besteht aus 12 Fünfecken und 20 Sechsecken. Ich habe genau nachgezählt. Und mathematisch gesehen heißt diese Form eben Icosaeder.
Deshalb, wir wissen genau, wer das gewusst hätte.
Ja, wir beide wissen das auf jeden Fall, dass ich genau gewusst hätte. Da musste ich auch dran denken, als ich das gelesen habe. Deshalb.
Aus dem Stegreif.
Oder aus der Kalt.
Oder aus der Kalt.
Deshalb ist der Fußball nämlich eigentlich mathematisch gesehen ein abgestumpfter Icosaeder.
Sehr schön.
Wenn wir das jetzt mal so vorstellen.
Können wir ein paar Fußballer befragen? Das weiß keiner, denke ich. Ich jetzt auch
nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich stelle mir das gerade so vor, bei so einer Fußballübertragung, Weltmeisterschaft. Und dann fängt der Kommentator an, über den abgestumpften Icosaeder zu sprechen.
Ja. Hauptsache sagt er nicht, das Runde muss ins Eckige, weil sonst wissen wir gar nicht mehr, was gemeint ist.
Ja, so nämlich.
Ja. Icosaeder muss ins Eckige, oder was?
Ja, okay, ab sofort. Versuche ich das mal mit einzubauen. So.
Sehr schön.
Dann nehme ich den letzten Sip von meinem mittlerweile auch schon eiskalten Tee.
Und ich rate mal ein paar Tore, sagst du?
Und du rätst mal ein paar Tore, ja? So sieht's aus.
Ja. Puh.
Ich bin gespannt. Also bisher hast du da eigentlich einen relativ soliden Eindruck gemacht bei den ganzen Toren, die wir
schon ausgewählt. Das ist alles, sind so die 3, 4, die ich drauf habe. Das präsentiere ich auch ganz gerne, dass ich die drauf habe, aber danach fällt es stark ab.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, sie sind jetzt nicht so schwierig, man kann drauf kommen. Um mal ein bisschen Druck aufzubauen.
Schön.
Tor 1. Der Ball ist auf der rechten Seite, Höhe der Mittellinie. Dann der starke Steilpass in den Lauf des Mittelfeldmanns. Dieser spielt direkt, fast von der Grundlinie zurück. Der Stürmer am kurzen Pfosten hat ganz viel Platz, nimmt den Ball mit rechts an, stolpert ihn mit links zurück auf den rechten Fuß und schiebt links unten ein. Tor für
Thielmann, 1-0 Köln, glaube ich.
Also, ist vorbereitet, das ist richtig.
Wie aus der Pistole. Aber schön, dass du stolpern sagst, weil ich habe es nämlich ganz genauso gesehen, dass er da sehr viel und auch durch die Beine noch von irgendeinem Verteidiger abgefälscht oder so. Ja? Ja. Und der Kommentator meinte, Thielmann, der hat schon so viel Erfahrung, wie er den Ball da in der Mitte annimmt, wie er ihn verwertet und dann ganz irgendwie gekonnt einschiebt, ja. Wo ich sage, der Typ hat Glück gehabt, dass er irgendwie den Ball am Verteidiger vorbeigekriegt hat. Wie du sagst, hat er sich halb vor die Füße gestolpert. Und der Kommentator, weiß nicht, wie oft er das gesagt hat, wie der Thielmann da in der Mitte schon mit seiner Erfahrung, vor allem Erfahrung, der Typ ist, keine Ahnung, wie jung, aber ein paar Bundesligaspiele hat er gemacht, klar, aber also, da dachte ich mir, Leute.
Es ist vorbei jetzt. Aber ja.
Aber gut, dass du genauso denkst, ja?
Es war pures Glück. Also die Ballmitnahme mit links war halt, ja, also der Fuß stand halt da, ist ein bisschen abgesprungen und dann, ich fand auch den Schuss war jetzt auch nicht so getroffen, wie er den eigentlich treffen wollte, glaube ich.
Zeug war das nicht so.
Aber der Ball war drin.
Ich glaube, er wäre auch nur so reingegangen, deswegen.
Ja, das stimmt, sonst wäre da Castells gewesen. Das ist ein starker Start. Starker Start.
Gut, gib mir selbst Vertrauen.
Mal sehen, ob du mit Tor 2 auch so gut drauf bist. Der Außenverteidiger hat links den Ball. Mit etwas Glück kommt der Pass beim Mittelfeldmann an. Dieser setzt sich irgendwie mit feinem Fuß gegen zwei Gegner durch und steckt mit einem wundervollen Schnittstellenpass auf den startenden Stürmer durch. Umringt von zwei Verteidigern schließt er direkt aus 9 Metern halblinker Position mit links ins lange Eck ab. Tor für
Umringt von zwei verschiedenen. Ich war gerade die ganze Zeit bei Thomas Müller. Aber ich bin mir bei dem. Was ist 2-1? Ich glaube, es ist 2-1. Wäre. In welche Ecke der geschossen hat, aber gab es da noch so eins? Der linke
Frage ist, hatte Thomas Müller überhaupt in die Ecke geschossen? Und die andere Frage ist halt auch, wer hat Linksverteidiger bei Bayern gespielt?
Alaba.
Um dich nochmal ein bisschen ins Nachdenken zu bringen.
Der Linksverteidiger spielt wohin? Mit Glück auf dem Mittelfeldmann.
Mit etwas Glück auf dem Mittelfeldmann, ja. Was ich nicht gesagt habe, er spielt einen Pass nach vorne. Also jetzt nicht nur einen Querpass.
Na toll. Das hilft natürlich.
Ja.
Das ist aber das Einzige, was mir gerade so einfällt. Da können bestimmt. Irgendeins gibt es da noch, an was ich gerade nicht denke. Fuck.
Hast du den Spieltag gerade auf? Irgendwie? Irgendwo?
Bitte?
Kannst du ja die Spiele mal angucken, die so gespielt worden sind.
Ich überlege die ganze Zeit schon, da war das. Das kann es auch nicht gewesen sein. Da auch nicht. Bei Mangituka war es auch nicht. ich glaube, ich hab's. Oder? Spiel durch die Schnittstelle. Umringt von zwei Verteidigern mit. Eins gab's noch. Doch, dann ist es, glaube ich, eher das. Patrick Schick, 3-0, was? 3-0? Ja, ich glaube, es ist 3-0 für Leverkusen. Kann das sein?
Nee, auch das meine ich nicht.
Das gibt's nicht. Warte mal,
Der
wo?
Schick kam auch relativ frei vorm Tor.
Naja, der war. Was? Wie man das auf Schalke halt so kennt, ne?
Ja, richtig. Ich
Und Öller ist
kommentiere
es
das.
auch nicht, sagst du?
Nee, das ist es auch nicht.
Ja, der hat mich auch links hingeschossen, mal.
Ja, der hat auf jeden Fall irgendwie ja, eher kurze Eck.
Das war's nicht.
Ich kommentiere das dann gleich nochmal mit Namen. Ich habe alle drei Namen drauf.
Alle drei Namen drauf. Ah, umringt von zwei mit links ist lange.
Also nicht alle Namen, die ich so.
Ich glaube, 1-0 Union Berlin. Avonie. Ist das
Yes!
sein?
Alle guten Dinge sind drei.
Aha. Das war ein
Ja.
schöner. Wer war denn der? Ich glaube, Ingwertsen, oder? Der
Ja.
so einen leicht angelupften. Der war schön, der war echt
Ja, vorher irgendwie da so
nicht
nimmt er.
schlecht.
Also erstmal wird der Pass abgefälscht von Lenz da auf Ingwertsen. Dann
Ja.
nimmt er ihn an und spielt ihn da dann irgendwie um die beiden Spieler rum, die um ihn stehen. Und dann zippt er ihn da so durch.
Ja, der war echt schön, habe ich noch
Ja, das
drauf. Ah.
mit
Ein
Wackeln, aber
Wackedauer jetzt, Alter.
ich gebe es dir. Also, okay.
So nett.
Ja, schön, dass dein Selbstvertrauen jetzt wieder im Keller ist.
Ja.
Hätte ich das vielleicht als erstes nehmen sollen, schade. Naja, Tor 3. Bist du soweit?
Ja.
Und dann Tor 3. Einwurf auf der linken Seite. Nach Ballannahme wird ein schöner Seitenwechsel gespielt. Der rechte Außenverteidiger legt den Ball an der Strafraumgrenze direkt per Kopf zum nachrückenden Sechser zurück. Dieser steckt ebenfalls direkt aus vollem Lauf durch. Der Rechtsaußen nimmt den Ball mit rechts mit und schließt umgehend mit rechts ab. Der Ball geht links unten neben den Pfosten ins Tor. Tor 4. Okay. Bist du noch
Das
da?
ist doch von vor 3 Wochen das Tor.
Den Fabian Klos. Nee,
Das ist ja unglaublich.
es ist nicht von vor 3 Wochen. Das ist Auf jeden Fall freut es mich, dass ich die richtigen Tore rausgepickt habe und zwar die, die du nicht kannst.
Das ist echt unfassbar. Von rechts, durchgesteckt, nach einem Einwurf, Seitenwechsel.
Yep.
Rechtsverteidiger, nee, wer war's dann?
Der rechte Außenverteidiger, muss man ja in der heutigen Welt sagen.
Köpf zurück.
Ja.
Und dann steckt er durch.
Der nachrückende Sechser steckt dann durch. Sechser, Achter ist ja auch ne, flexibel heutzutage. Alles direkt.
Der steckt durch. Und dann so halb rechts ins linke Eck oder was?
Ja, genau. Mit rechts.
Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Doch, nee, kann nicht sein.
Ja, du kannst uns ja gerne mal teilhaben an deinen Gedanken.
Nee, ich habe gerade
Okay.
an Freiburg kurz gedacht, aber da war es ja einmal ein Elfer, Grifo, das erste Freiburger Tor. Was war das denn nochmal? Ach, das war dieser, der Fallrückzieher war
Ja,
das.
natürlich, ja. Stimmt. Santa Maria und Lienhardt.
Stimmt. Nee, bei Hertha Union war das nicht. Bei Freiburg Gladbach auch nicht. Da war es ein Schlenzer Player und dann einmal Embolo mit Links.
Boah, jetzt will ich das
Frankfurt.
wissen. Jetzt haut er alle raus.
Kamado, Reyna war es auch nicht. Köln, Wolfsburg. Das ist noch so ein kleiner schwarzer Fleck in meinem Gedächtnis. Aber Köln war zweimal über rechts und zweimal so nach hinten gelegt. Mal, wie war einmal Duda, der dann reinmacht. Das andere Mal. Wolfsburg war einmal Freistoß. Wie ich was mit dem Kopf.
Jetzt alle drauf, das ist stark bisher. Das ist stark. Geh doch mal weiter durch. Was kommt denn da noch? Das ist wie Ostern. Es wird langsam
Das
wärmer,
wird wie groß
aber.
sein, ja. Bielefeld Mainz, das hat zweimal Glücksfall von Bielefeld Mainz zwar auch nicht. Bayern. Musiala, dann Flanke, Müller, was? Oh, Müll, nee, was auch nicht. Leipzig. Das Leipzig-Ding. Das muss eigentlich das Leipzig-Ding gewesen sein dann. Direkt mit dem Kopf in die Mitte. Dann Süle, der einfach dumm rausrückt. Das muss eigentlich dann das. Kann eigentlich nur das sein. Das war das. Auf jeden Fall dann Kluivert. Und das irgendwie direkt im Gegenzug zum 2-1 der Bayern, das 2-2.
Yes, Marcel Sabitzer auf Nordi Mukiele, der auf Haidara und der auf Kluivert durch.
Aha.
Das nächste Mal sage ich einfach noch, anstatt der Ball geht neben den Pfosten ins Tor, ist dann mein Abschlusssatz und der rechte Reklamierarm geht hoch.
Ja.
Dann wärst du
Oder
vielleicht schneller
sagst, ich,
drauf
Idiot,
gekommen.
Süle
Oder
ist rausgerückt. Muss auch sagen,
okay, also entweder Idiot Sühne oder
Alternative.
Reklamierarm.
Ja. Das war immer eine schwierige Geburt, Alter. Ach du
Das
Scheiße.
hat jetzt auch nur gefühlt 10 Minuten gedauert. Naja,
Müssen wir jetzt
okay.
schnell tippen, sagst
Müssen
du?
wir jetzt schnell tippen, ja? Das wollte ich damit auch so ein bisschen sagen, ja?
11. Spieltag.
Elfter Spieltag steht an.
Freitag 20:30 Wolfsburg Frankfurt. Puh. Felix, Alter, das typische Unentschieden von Wölfen, sagst du?
Nee, sage ich nicht.
Sagst du nicht?
Ich habe, ach so, ja, komm, tipp du erst, bevor ich so.
Das würde ich aber sagen. Ich sag's typisch Unentschieden der Wölfe. Und der
Ja,
Frankfurt haben auch versucht. Unentschieden.
in Frankfurt haben wir jetzt auch seit 6 Spielen nur unentschieden gespielt, oder seit 5, oh, unfassbar. Ich glaube, die weiße Weste der Wölfe wird beschmutzt. Denn in den letzten 7 Duellen zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gewann nie die jeweilige Heimmannschaft. Ein Remis und 6 Gästesiege. So sieht es nämlich aus. Also,
Wobei
das sollte
natürlich
ab.
der
Ja.
altbekannte Heimnachteil ist ja bei leeren Stadien, weiß nicht, ob der dann so groß ist, ne?
Unbedingt, wenn man in Wolfsburg spielt, ist ja egal, ob da Fans sind oder nicht. Das Stadion ist ja sowieso leer.
Hallo, hallo. Haben
Also,
Wölfe Fans.
die armen Fans, ja, die kennen das ja. Also, es sollte dann damit heißen, dass die Eintracht gewinnt, um das nochmal klarzustellen.
Okay.
Ja, mache ich mal weiter mit Dortmund-Stuttgart.
Ja.
Boah, das ist auch schwierig. Die Dortmunder ja eher schlecht unterwegs momentan in der Liga, die Stuttgarter eher gut unterwegs. Aber ich glaube, die Dortmunder gewinnen zu Hause gegen den VfB. Heimsieg Dortmund.
Ja, tatsächlich, ich habe eben vorhin gelesen, Stuttgart, eins der besten Auswärtsteams. Wir haben ja auswärts noch nicht verloren. Aber ich glaube, diesmal werden sie tatsächlich auswärts verlieren. Dortmund gewinnt gegen Stuttgart. Dann RB Leipzig-Bremen. Ja, gehe ich auf die Leipziger. Sagen wir Leipziger.
Ja, mache ich auch schnell. Heimsieg RB. Ich merke schon, ich muss bei dem Spiel Zeit sparen, damit ich jetzt ein bisschen ausschweifen kann. Gladbach Hertha ist mein nächstes Spiel. Boah, das wird schwer. Die Gladbacher Champions League, danach in der Woche in der Liga meistens nicht ganz so ihren Fußball gespielt, den sie sonst immer so spielen, nicht so schwungvoll. Die Berliner Derby-Sieg in der Tasche. Aber in Gladbach, das wird ein Unentschieden.
Muss ich auch sagen, ja. Es gibt nur entschieden.
Okay.
Da schließe ich mich an. Jetzt kommen aber hier zwei Paarungen. Freiburg-Bielefeld. Ich finde, die können jetzt beide Spiele alle in irgendeine Richtung gehen. Also da.
Ja, das ist richtig.
Freiburg-Bielefeld. Ich gehe auf die Freiburger zu Hause gegen Bielefeld. Gewinnen sie.
Ja, das habe ich auch getippt. Ich glaube, die Freiburger werden das Ding zu Hause. Wir haben ja jetzt gegen Gladbach auch schon gut gespielt. Werden das Ding gewinnen. Ja. Es ist nicht der 11.11. Ich gucke auch nochmal extra aufs Datum. Aber ein Karnevalsduell. Die Mainzer empfangen den FC Köln zu Hause. 15 gegen 17. Auch Fußball-Leckerbissen. Ich glaube, das gibt ein friedliches Unentschieden. Ja.
Ich sag, die Mainzer gewinnen.
Ui, okay. Die Mainzer gewinnen.
Dann Topspiel. Sechste gegen den Ersten. Union Berlin gegen Bayern München. Ich tippe auf ein sehr unbequemes Spiel für die Münchner. Einen guten Gastgeber, der gut aufspielen wird. Trotzdem denke ich an einen knappen Auswärtssieg für die Bayern.
Ja, das die zwei größten Probleme, die Union hat, ist einmal, dass Kruse nicht dabei ist und zum anderen, dass keine Fans im Stadion sind. Und ich glaube auch, dass die Münchner das Ding gewinnen werden. Auswärts in Berlin. So, dann gehe ich mal zum Sonntag. Da habe ich jetzt das große losgezogen. Augsburg-Schalke als erstes zu tippen. Ich tue mich schwer, aber irgendwann stoßen die den Bock um, die Schalker. Aber ich kann jetzt auch nicht jede Woche auf Schalke tippen. Oder auf... Doch, ich glaube, es gibt ein Unentschieden.
Ich tippe auf die Schalker.
Boah,
diese Woche ist es soweit. Auch wenn mir der Rekord auch ein bisschen leid tut, dass sie den nicht holen.
Dann wäre ich den Schalkern aber böse, wenn sie diese Woche, wenn du auf sie tippst, das Ding machen. Okay, bin gespannt.
Abschluss des Spieltags Leverkusen-Hoffenheim. Die beiden Euroleague-Teilnehmer gegeneinander. Leverkusen ja Zweiter. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich tippe auf ein Unentschieden.
Okay. Ich gehe mit den Leverkusenern. Die werden... Ja, die gewinnen zu Hause gegen Hoffenheim.
Okay. Ja, sie haben ein paar Paarungen dabei. Wie gesagt, die beiden Spiele Freiburg-Bielefeld und Mainz-Köln für mich... kann da alles passieren, ja.
Ja, so sieht's aus. Aber natürlich auch auf der Sonntag, Augsburg-Schalke und Leverkusen-Hoffenheim ist auch.
Ja.
Das könnte ein sehr spannender Spieltag werden.
Ja.
Yes. Drei.
Stimmt. Dann, wenn du nichts mehr hast.
Nee, ich hab nichts mehr. Durch.
Dann würde ich mich mal verabschieden für diese Woche und wie ja vorhin schon angekündigt, nächste Woche dann die doppelte Portion. Und demnach freue ich mich auf einen spannenden Bundesligaspieltag am Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.